über Wein und Weltfrieden mit Sommelier Silvio Nietzsche und dem Journalisten Lars Fischer. Netter Kerl, wenig berühmt, trotzdem freundlich.
Und da gibt es natürlich am Anfang die eigentlich legendäre Frage, was ist Wein? Und stellt sich mir die Frage, was ist Wein für dich, Lars?
Ganz viel. Also man kann es gar nicht so, ich meine, das ist ja ein Podcast, wir unterhalten uns über etwas. Du fragst, ich frage und es gibt eine Antwort, aber das ist eine sehr, sehr lange Antwort. Wein ist ein Lebensgefühl und er ist mein täglicher Begleiter, würde ich jetzt beinahe sagen. Aber ja, es ist in erster Linie ein Lebensgefühl und auch ein Spielzeug, so ein Abarbeitungsding. Ja, man kann Wein einfach nur so trinken, um ein Kleben zu haben am Ende des Tages. Man kann aber auch Wein trinken, um dran rumzuschmecken, um das zu einem Essen dabei zu haben, um sich das Intro, um einen anderen Menschen kennenzulernen. Also nicht nur den Winzer, der den Wein gemacht hat, sondern denn am Ende ist ja vor allen Dingen auch Alkohol drin, ja, ist am Ende auch nur ein Schnaps, nur eben nicht ganz so stark.
Ja, das würde ich jetzt mal gleich hinten anstellen. Also mir geht's ähnlich. Wein ist für mich eigentlich viel mehr als irgendwas anderes, abgesehen davon, dass es für mich eine Lebensgrundlage ist. Also nicht der Alkohol unbedingt, aber der Wein als solches. Wenn ich natürlich mit Wein arbeite, hat Wein für mich etwas Unbeschreibliches. Aber trotzdem bewundere ich dich.
Oh, das ist der richtige Weg auf jeden Fall. Aber warum?
Wegen Wein. Also nicht wegen dem Wein als solches, sondern eigentlich in
der Gelegenheit würde ich mal was eingießen.
In der Art, wie du Wein trinkst. Es gibt für mich wenige Menschen, die ich erlebt habe, und ich sehe eigentlich schon relativ viele Menschen Wein trinken, die so wahnsinnig entspannt Wein trinken, also die Wein trinken können. Man kann Wein diskutieren, sage ich schon, degustieren.
Und sehr lange, sehr sinnlos drüber diskutieren, auch das?
Durchaus. Und man kann sich da analytisch, philosophisch und wissenschaftlich mit beschäftigen, aber ich finde, du kannst Wein trinken. Deswegen kann ich mich und uns beide als Gesprächspartner dafür vorstellen. Du trinkst Wein, genießt Wein und du machst da nicht eine riesen Blase drum. Das finde ich bewundernswert.
Warum sollte man auch? Also das die erste Frage, die sich jeder stellt, also selbst der Vieltrinker, Sommelier, ich meine, wenn du bei großen Tastings bist, wie viele 100 trinkst du da am Tag? Also selbst du hast doch die erste Frage ist, schmeckt das? Oder schmeckt es nicht?
Nö.
Also taugt es?
Totaler Quatsch.
Was? Wieso?
Also für mich muss Wein nicht schmecken, oder Wein, der mir schmeckt, ist dann irgendwie relativ schnell langweilig. Und ich denke, das geht jedem so, der sich mit irgendeiner Materie auseinandersetzt, die sensorisch betrachtet, befühlt wird, in irgendeiner Art von Sensorik oder visuell oder wie auch immer. Sobald es schön ist, ist es langweilig. Und so geht es mir bei Wein manchmal auch oder meistens auch.
Wenn also einen schönen Wein kann man öfter trinken, der wird nicht fade. Also irgendwann ist man sicherlich in seiner geschmacklichen Entwicklung, verlässt man den dann sozusagen. Aber wenn der erste Moment in meinem Gaumen ist, wie funktioniert er denn? Also schmeckt er? Ist das...
Das Gefühl habe ich bei dir aber nicht. Wenn ich dich Wein trinken sehe, finde ich das so... Also es ist für mich entspannt, wenn du Wein trinkst. Daher genieße ich es dir, beim Weintrinken zuzuschauen. Und ich erinnere mich an einige Situationen. Entweder wenn wir beide unterwegs waren oder du hast mir mal ein Video geschickt aus dem fahrenden Auto, wo ich heute noch nicht weiß, ob du der Fahrer warst, oder du hast ein Weinglas in der Hand.
Aber ich bin auf gar keinen Fall gefahren, muss man an der Stelle.
Und du hast so dermaßen entspannt mir kein Geburtstagslied gesungen, aber Geburtstagsgrüße rübergeschickt. Und ich fand das so bewundernswert. Wenn ich Bilder von dir sehe, wenn du Wein trinkst, du genießt es einfach. Du lässt dich darauf ein, lässt dich auf den Wein, lässt dich auf die Situation ein. Und ich behaupte, das kann kaum jemand. Und das macht eigentlich Wein aus. Und ich glaube, viele Winzer wollen genau das sehen, wollen diese Entspannung beim Wein sehen, abgesehen vom Alkohol.
Ja, aber trotzdem hat es ja was damit zu tun, dass er mir schmeckt, dass ein Wein so, wie er ist. Also ich finde, ganz wichtig ist, dass man erstmal nur Wein trinken sollte, der auch irgendwie was taugt. Also
finde ich enorm wichtig.
Wenn man jetzt einen Wein in die Hand gedrückt kriegt, der einfach, wo der einzige Punkt ist, dass da Alkohol drin ist, dann stell ihn weg. Ja, das ist, braucht kein Mensch. Aber wenn er schmeckt und wenn er funktioniert, wenn er im besten Fall noch eine Geschichte erzählt oder weiß der Kuckuck was, dann
ist, glaube ich, aber eine totale Erkenntnisfrage. Und jeder hat ja so seinen Weg zum Wein. Und ich glaube, am Anfang haben wir alle ganz viele Weinfehler gemacht, du auch. Also wie bist du zum Wein gekommen?
Das ist eine gute Frage.
Man muss ja Wein trinken lernen irgendwo, oder? Man muss einfach nur saufen. Aber wenn du richtig Wein trinken möchtest, mit Genuss, entspannt, dich darauf einlassen, dann gibt es meistens irgendwie Schlüsselerlebnisse, wo man sagt, boah.
Also sicherlich, als auch ganz junger Mensch hat jeder irgendwann mal so ein Weinglas in der Hand gehalten, aber so richtig was anfangen konnte man dann damit irgendwie nicht. Bei mir gibt es so zwei große Punkte. Sicherlich einer der Punkte ist, dass in meiner Familie ein Weingut existiert. Im Fränkischen gelegen. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass es von zu Hause aus, auch schon durch meine Eltern, durch die ganze Familie, war Essen halt immer irgendwie ein ganz großes Thema. Es wurde sehr überambitioniert gekocht, oder vor allen Dingen tue ich das auch inzwischen. Und
deine Mutter oder deine Eltern, haben die gekocht oder habt ihr eine
große Familie? Meine Mutter, ja, und vor allen Dingen auch meine Großmutter, meine Tante. Also die Schwester meiner Großmutter, die waren so, das ist zwar norddeutsche Küche, aber da waren doch französische Einflüsse. Das lag an meinem Urgroßvater, der aus dem Elsass kam. Und das war Essen immer hoch im Kurs. Also auch, nun komme ich aus der DDR, nun war das mit den Restaurants und der gastronomischen Unterhaltungsmöglichkeiten in der DDR so eine Sache. Aber auch da wurde so viel wie möglich Essen gegangen, auch im Sinne einer, sag ich mal, eine Erfahrungsreise. Ja, was kochen die denn so? Was machen die denn da so? Was gibt's denn da im Restaurant und so weiter und so weiter? Und meine Mutter war da immer sehr freudig dabei, Dinge auszuprobieren. Und auf diesem, dann als ich also auszog, um die Welt zu erobern und zu studieren und so weiter und zu arbeiten, fing ich dann tatsächlich auch selber an, so zu kochen. Kam dann durch meinen Job auch immer mehr in Kontakt mit Sterneköchen oder Leuten, die das irgendwie auch auf sehr hohem Niveau so betreiben, und fand das alles sehr inspirierend, habe da A, viel gegessen und B, dann irgendwie auch versucht, mir das eine oder andere abzuschauen. Und dann kam so diese Paarung, also okay, Wein also mit so einem Bier, zu einem vernünftigen Essen, das kommt mal irgendwie nicht so weit. So, und dann gab es so eine Entwicklung. Also irgendwann traf ich ja auch dich, ja, auch du warst ja keine Hilfe, um beim Weintrinken Geld zu sparen. Und das waren so die beiden Wege, glaube ich.
Aber wann war der Punkt, wo du gesagt hast, wow, Wein? Also es ist eine tolle Story, klingt super und extrem philosophisch, aber mir fehlt so ein bisschen dieses... Also mir ging es so, ich komme nun auch, wie du, aus dem Norddeutschen. Wir sind auf der gleichen wunderschönen Insel aufgewachsen.
Der schönsten Insel der Welt, man muss es
der,
auch einfach so
der
sagen.
Der allerschönsten und mit ganz weiten Abstand.
Insel Rügen.
Also eins fehlt dort eigentlich noch, Weinreben. Aber aufwachsen durften wir da beide. Und ich habe im Norddeutschen auch meine berufliche Laufbahn gestartet, und es ist ja nicht unbedingt das Weinparadies. Später bin ich ins Fränkische dann auch übergesiedelt und hatte dann irgendwann so dieses ganz persönliche Aha-Erlebnis auf der einen Seite, wo ich gesagt habe, wow, was ist denn das für ein Geschmack bei einem Wein XY, und auf der anderen Seite bei einem Spätburgunder, wo ich gemerkt habe, der verändert sich über verschiedene Tage ganz unterschiedlich. Und das fand ich so faszinierend, dass ich ein Getränk, dass ich ein Element so dermaßen verändern kann, seinen Geschmack verändern kann, auf meine Stimmung eingehen kann. Und das war für mich, glaube ich, das Wichtigste dabei, dass ich gemerkt habe, im ernsthaften Auseinandersetzen mit Wein und in der daraus resultierenden Kommunikation mit den Gästen hat man eine Ebene, ein Medium, über das man wie bei keinem anderen Genusselement philosophieren und reden kann. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Also das waren so für mich diese Aha-Erlebnisse. Was waren deine?
Also ja, also ich glaube, es gibt da vielleicht ein doch sehr gut festzumachendes Ereignis oder eine Folge von Ereignissen. Das war mein lieber Freund Karl, der veranstaltete große Essen, also Kochabende. Und zu dem Zeitpunkt war Weißwein etwas, was fand in meinem Leben statt. Also Rotwein, Weißwein war kein Wein. Ich habe damals über Gebühr schwere Rotweine getrunken, völlige Tanninbomben. Und Karl hat dann sehr viel Zeit und auch Geld investiert, um mich vom Weißwein zu überzeugen. Und eben bei eben jenen Kochabenden kam es dann eben zu diesen großen Momenten. Und der holte dann, und das ist eine Leidenschaft, die ich bis heute pflege, alte Weißweine raus. Und da hatte ich auch so diesen Punkt. Ich habe, okay, der Weißwein heute und der Weißwein, der 40 Jahre alt ist. Alter Verwalter, was ist denn da passiert? Und da kam so diese, wenn du das erste Mal den Lackmus riechst, irgendwie in so einem alten Wein, und dann wirklich anfängst, krass, wie verändert sich das, was ist das? Dann versucht man zu verstehen, wie so ein Wein funktioniert, also auch rein chemisch. Dann half natürlich so ein Winzer in der Familie, der dann irgendwie auch nochmal, der dann all diesen Hinterbaum so erklärt hat, den es dazu gebraucht hat, den man zum Weintrinken an sich vielleicht nicht braucht, aber Nun ist es ja auch etwas, was mich beruflich beschäftigt. Ja, wir sind zusammen für den Mitteldeutschen Rundfunk, durften wir unterwegs sein und haben Winzer besucht und porträtiert. Muss man ja halbwegs wissen, was man da treibt. Also da ist es dann nicht nur das Trinken, es ist dann auch das Wissen, wie so ein Wein funktioniert.
Ja, was witzig ist dabei, dass du die Kurve gekriegt hast, die ich nicht gekriegt habe. Da meine ich nicht einen Alkohol, sondern eben dieses lockere Trinken. Und das ist, schaffst du dir selber die Momente, wo du sagst, jetzt ist mir total, total egal, was ich trinke und ich brauche den Alkohol zur Entspannung? Oder ist es dann für dich immer noch Wein? Also kannst du es nachvollziehen, wenn ich von diesen Situationen erzähle, wenn du irgendwo einen Sundowner trinkst oder wenn du...
Herrlich.
Also du wirkst so entspannt und du spielst das nicht, du scheinst in der Tat so, das finde ich...
Zander, da fällt mir eine Situation an, da waren wir auf dem Weingut High und haben in diese Abschlussszene gedreht. Oben
im Weinberg, großartig.
Ein toller Weinberg. Und haben wir die Abschlussszene gedreht mit der Drohne und dann haben wir da alle angestoßen. Und das stimmt, du warst relativ verspannt bei diesem einen letzten Schluck irgendwie.
Dank.
Ja, man muss es an der Stelle auch mal erwähnen.
Ich war auch der
Arbeitstag. Und ich war... als Produzent hat man nichts zu tun, aber ja, das stimmt, dann sitzt man halt da, beobachtet das Ganze, wünscht allen viel Glück und macht und entkorkt ein Fläschchen. Und ich habe das wirklich sehr genossen, da zu sitzen. Ich glaube, auch der Kameramann hat das auch sehr genossen, da zu sitzen und das Glas in der Hand zu haben. Und da war es vor allen Dingen wichtig, dass es so ein halbwegs patenter Wein war. Da ging es gar nicht so sehr darum, dass es der perfekte Wein ist oder da habe ich mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, ob das große Gewächs jetzt was taugt oder nicht, sondern es war ein wahnsinnig toller Moment und ich kann dann in diesem Moment sein. Das habe ich aber auch erst lernen müssen in meinem Leben. Das hat aber das Reisen war es, ehrlich gesagt. Dass man wirklich so diese asiatische Philosophie-Idee wieder für sich gewinnt, sei mehr in dem Moment. Und wenn man in dem Moment ist, ist man mit vielen Dingen auch einfach zufrieden.
Und das sollte man öfters beim Wein leben. Kann ich manchmal nicht. Und in genau dieser Situation hatte ich ein Riesenproblem. Das hast du überhaupt nicht mitbekommen. Der Winzer hat mich gefragt, was hältst du von dem Wein?
Ach, das stimmt. Ach, doch, ich erinnere mich. Ja,
genau. Und da bin ich natürlich an die Wand genagelt und kann dann nicht irgendwie sagen, du...
So lala.
Geiler Stoff, wirklich super. Und jetzt Sonne.
Ja.
Sondern, weißt du, dann kommst du automatisch in eine eigentlich ähnlich verkopfte oder skelettierte Situation, wie du jetzt bist.
Ich bin verkopft.
Ja, total.
Warum eigentlich?
Also, keine Ahnung.
Ich muss immer noch einen Schluck Wein trinken.
Eigentlich habe ich mir vorgenommen, den Podcast mit dir zu machen, wenn wir unterwegs waren, ich dich genau in dieser entspannten, lockeren, manchmal sogar lustigen, also sogar du kannst lustig sein, Situation erlebt habe. Aber sobald ich die Situation habe, dass du ernsthaft über Wein reden musst, dann kriegst du deine Doktorenstimme. Dann, also die Stimme wird tiefer, du wirst seriös, du musst was Schlaues sagen. Und das haben viele, also ganz, ganz viele, mit denen ich unterwegs bin, sobald es dann irgendwie ernst wird mit Wein, mit einem Weinthema, wo man was Schlaues sagen muss, dann wird Wein ein Problem.
Wird doziert, meinst du?
Ja, und dann muss man, also man kann nicht irgendwie sagen, ey, der fetzt der Wein. Also sonst würdest du sagen, wenn du hinter der Kamera bist und ich vor der Kamera, dann wirfst du mir zu, ey, sag doch einfach mal, der Wein fetzt, dann bist du locker. Aber sobald du irgendwo in die Zange genommen wirst oder sobald deine Stimme zählt, hinter der Kamera zählt sie ja in dem Sinne nicht. Und das Problem
das
haben ganz
sein.
Viele beim Wein trinken, deswegen bist du jetzt auch
schon dran. Da geht es aber, glaube ich, eher um die Stimme. Es geht gar nicht so sehr um den, ich muss über Wein dozieren.
Ja, aber du bist auch nicht lustig.
Das ist ja auch eine genetische Frage irgendwie. Wenn man da nicht lustig ist, dann kommt da auch nichts Schaues bei raus. Aber mag sein. Vielleicht ist es, wenn man so ein Mikrofon davor hat.
Und das Problem habe ich eben oft beim Wein. Also ich wäre oft gerne lustig und oft lustig,
aber bist es nicht.
Beim Wein nicht. Nee. Da hört bei mir der Spaß auf. Aber ich finde eben trotzdem Wein extrem besonders und möchte damit deine Aussage vom ganz vom Anfang einfach mal revidieren. Wein ist für mich nicht nur reduzierter Schnaps oder nie verdünnter. Wie hast du es gesagt?
Ist am Ende des Tages auch nur ein Schnaps, meint aber vor allen Dingen, dass da wird es schon wieder ernsthaft, ja, da wird es gar nicht lustig. Es ist Alkohol, ja. Und wir sind ja auch in einer Zeit, wo dieses Daydrinking eine Riesenangelegenheit ist.
Alkohol schon, aber wenn ich dir ins Wort fallen darf, finde ich...
Na unbedingt.
Lieber Lars, dass Alkohol nicht gleich Alkohol ist. Und die Situation habe ich einfach im direkten Vergleich, wenn du ein Weinfest auf der einen Seite... Warst du mal in der Pfalz auf dem Weinfest?
Auf dem
Fleischermarkt oder sonst
was? Oder im Fränkischen auf Weinfesten auch.
Ein Bierfest auf der anderen Seite. Also ich habe wenige Schlägereien auf Weinfesten. Ich weiß, da werden einige mich grob in die Zange nehmen, aber wenige Schlägereien auf Weinfesten erlebt oder bei Winzern. Und, Und in Brauereien, wenn Leute aus einer Brauerei rauskommen siehst oder Leute vom Bierregal stehen siehst oder selbst im Craft Beer Store, wenn die Leute dort ihr Bier, die haben eine ganz andere Stimme. Die sind nicht so, sie wirken in ihrer Stimme nicht so feingeistig, so entspannt. Sie freuen sich nicht wirklich darauf, sondern da hat man das Gefühl, es geht ums Saufen.
Ja, das ist aber natürlich auch so eine Diskussion. Ne? Ist Wein ein Upper-Class-Getränk? Ja, da gibt's ja dann, will man jetzt die Diskussion aufmachen, also der einfache Mensch trinkt Bier?
Nö. Also Bier muss ja auch nicht günstig sein. Es gibt mittlerweile Biere für 20, 30 Euro. Es gibt aber auch Weine für...
Ja, es gibt auch Bier-Sommelier und alles Mögliche. Und auch Leute, die den alten Lederstrumpf im Bier riechen. Und gerade in Hamburg, was ja an sich eine sehr schöne Stadt ist, wird ja viel Energie investiert inzwischen, auch Zeit und Geld in diverse Bierproduktion. Nee,
großartige Energie und die Leute sollen unbedingt weitermachen. Doch finde ich, dass am Ende des Tages...
So ein gastronomischer Move, ja, irgendwie die Leute.
Kann ein Bier dem Wein nicht das Wasser reichen? Das ist ja fast philosophisch.
Das ist auch philosophisch. Das können wir notieren das, drucken das später aus.
Aber ich finde so in der Entwicklungsfähigkeit, auch in der Kombinationsfreude, und ich weiß, da lehne ich mich weit, weit über meinen eigenen Tellerrand hinaus, kann Bier nicht diese Vielschichtigkeit, Tiefsinnigkeit, Entwicklungsfähigkeit, Lagerfähigkeit, Komplexität, Intensität und eben Facetten.
Ich habe jetzt kurz Faden verloren, ja.
Bieten, wie es eben der Wein kann. Und damit ist Wein für mich ein außergewöhnliches Getränk. Also egal, ob jetzt auch andere Spirituosen als solches oder Tee oder Wein ist unvergleichlich.
Trinkst du andere Spirituosen? Also wir hier auf dem Tisch steht übrigens ein Hamburger Korn. Für alle Fälle, wenn irgendwie...
Deswegen die großen Gläser.
Deswegen auch die großen Gläser auf diesem Tisch. Trinkst du andere geistige Getränke?
Ich würde gerne, also ich würde liebend gerne. Bei mir gibt es die natürliche Alkoholgrenze eigentlich, dass ich relativ viel Wein probiere. Also wir haben es mal zusammengezählt, das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber ich probiere so im Jahr zwischen 2.000 und 10.000 Weine. Und dadurch hast du ja ohnehin schon einen gewissen Grundkonsum an Wein. Ich versuche das dann so ein bisschen zu relativieren und einfach zu schauen, was an zusätzlichen Alkoholikern kann ich mir noch gönnen oder nicht gönnen.
Und, sehr spannend. Und was hast du dann so in, sag ich mal, in so eine Trinkwoche? Wie sieht die denn bei dir aus? Also gibt es das, dass du nach Hause kommst und mit deiner Frau, Freundin irgendwie ein Gläschen dir noch genehmigst? Oder sagst du, nee, irgendwie ist nicht?
Also eine normale Trinkwoche bei mir ist so, dass ich feste Tage habe. Den ich
also Feste trinke. Werden gefeiert, wie sie fallen. Das ist schon mal bei mir zumindest
so. Finde ich super. Also, aber das würde ich gerne, aber dann ist so das Feierabendgläschen mal schnell ein Feierabendgläschen, dann wird es zum Frühstücksglas. Also ich habe da so für mich irgendwie innerlich gesetzte Grenze, vielleicht auch, weil ich viele Kollegen gesehen habe, die diese Grenzen nicht mehr haben. Daher habe ich eben so 2-3 Tage in der Woche, wo ich trinke und dann gibt es viele Sachen zu probieren. Dann gibt es eben Weinproben, wo man manchmal 10, manchmal 20, manchmal 100 und darüber hinaus Weinchen probiert. Und so summiert sich das dann. Also es bleibt selten bei einem Wein, dass ich am Abend einen Wein probiere, sondern es sind dann immer 3 bis 5 bis 7 bis 10. Und sei es die aktuelle Kollektion bei uns im Laden, die ich dann nochmal durchprobiere oder neue Weine für die Weinbar heraussuche oder im Tasting-Panel bin für eine Zeitschrift, für einen Weinführer Weine probieren muss. Dadurch summiert sich das und dadurch versuche ich das eben entsprechend zu konzentrieren und eben auch punktuell die Weine zu probieren. Aber ich liebe diese Momente, wenn ich auch sagen kann, Feste fallen, diese feiern. Ich liebe es, wenn ich mit einem Freund mich in einer Weinbar und eben nicht im Café treffe und wir dann mittags um 12 oder eben um 11 oder wann auch immer das erste Gläschen Wein genießen.
Weil das bedeutet, dass dann aber ich zum Beispiel, also für mich ist das so, Ich kann dann so mit so leicht einkleben, wie Harald Junke das sagt, was war das, keine Termine und leicht einkleben sei der größte Luxus. Ist es tatsächlich, ja auch
eigentlich irgendwie.
Weil ich kann dann nicht, also mit so leicht einkleben kann ich nicht mehr arbeiten, will ich auch irgendwie nicht mehr. Also könnte ich vielleicht noch, aber ich bin dann irgendwie, bin dann durch mit dem Tag. Und diesen Luxus zu haben, um 12 zu sagen, komm, Schnitzel bestellen, einen fetzigen Veltliner dazu oder, das ist ja ganz klar, oder aber einen fetzigen Weißwein, der einfach Spaß macht. Und dann lässt man einfach so ein bisschen los und lässt den Tag laufen. Ist ein großer Luxus und ein aber zugegebenermaßen herrliches Gefühl.
Nur mit Wein? Oder also wenn du mittags trinkst, wenn du mittags Alkohol trinkst, trinkst du im Generellen nur Wein? Oder?
Ich trinke eigentlich ausnahmslos Wein. Also es gibt so und die Blubber-Varianten dazu auch. Das ist auch eine große Leidenschaft inzwischen. Der Champagner kann auch zum Essen Bombe sein. Und einer deiner größten Luxusmomente ist tatsächlich ein richtig fetziges Stück Fleisch mit einem, nur das Fleisch mit dem Champagner. Das ist ja ganz groß. Aber nee, ich trinke eigentlich nichts anderes. Also die einzige Freude, die ich noch habe, sind Brandys. Die trinke ich aber nicht, da rieche ich nur dran. Ich finde die einem Wahnsinnsaroma. Und da könnte ich stundenlang dann rumriechen, aber jetzt so Schnaps gar nicht. Und dann, es gibt halt durch meinen Job und durch das viele Reisen und man da irgendwie Reportagen in Russland oder sonst wo macht, gibt es Momente, wo es so eine Art gesellschaftlichen Zwang gibt,
Dinge zu trinken. Ich vermisse das persönlich auch so ein wenig, dass man eigentlich fast keine Spirituosen mehr trinken kann. Oder vielleicht, also ich denke, es war früher vielleicht ein wenig gängiger.
Alter, im Fernsehen.
Wenn du die alten Filme anguckst, bevor die den Hund begrüßt haben, haben die Whiskyflasche begrüßt.
Das ist noch überhaupt gar nicht so lange her. Also das ist, wenn man jetzt mal so die alten Talkshows 20 Jahre zurück. Also, Ende der 90er so, okay, war Rauchen noch vollkommen legitim. Da standen immer Gläser auf dem Tisch, vielleicht kein Schnaps, aber auf jeden Fall immer. Inzwischen guckt man das alles ganz ordentlich, alle trinken nur Wasser und.
Stimmt.
Oder eher Latte Macchiato. Na, weil das einfach ist nicht
versicherungstechnisch
mehr.
Versicherungstechnisch
Gründen, oder? Ist nicht mehr kommod, das macht man nicht. Okay. Weil jeder hat Angst, sich zu blamieren. Seit Facebook und Social Media wird natürlich alles hoch und runter kommentiert. Keiner hat Bock auf irgendwelche Hate-Posts von irgendjemandem, der irgendwie
schlechte Erfahrungen hat. Diskriminiert jemand Ina Müller, weil da bei ihr in der Bar gesoffen wird?
Ja, die hat es natürlich geschafft, ihre Nische zu finden und da auch irgendwie locker zu bleiben. Aber auch da wird der ein oder andere in den sozialen Medien finden, dass das nicht in Ordnung ist. Nun ist sie vom Typ her auch jemand, der das ziemlich Rille ist, hoffe ich zumindest. Aber ansonsten ist das so ein Thema. Also es gab mal, ich möchte den Sender gar nicht nennen, aber es gab mal einen Nachrichtensprecher, musste irgendwie alle Stunden mal ein paar Nachrichten sprechen und hatte an diesem Tag Geburtstag. Okay. Und hat natürlich dann irgendwie mittags oder nachmittags, ja, gab es ja schon mal ein Gläschen, und dann gab es mal noch eins und noch eins. Und auf dem Sender quasi, also konnte man das Trinken so ein bisschen verfolgen. Ne? Weil das wurde also ein bisschen lalliger. Und der musste dann zum Chefredakteur, dann zum Rapport. Den gibt's aber noch, weil es in der Zeit geschah, die das so ein bisschen wo das mit so einer Rüge irgendwie getan war. Mhm. Also heute glaube ich, dass wir sind aber ja diese Generation, wir wollen immer artig sein, alles richtig machen. Das no way.
Aber die Leute, das waren früher voll im Fernsehen.
Ja. Es gab Moderatoren auch da, die haben ganz aktiv getrunken. Da war das Wasserglas ein Schnapsglas.
Okay.
Das ist ehrlich gesagt noch gar nicht lange her, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Okay.
Aber wenn du jetzt mal da bin ich auch bei dir, also guck dir Filme an. Hollywood. Hollywood hat definitiv aufgehört, irgendwie das hier. Ich sage hier, wie hieß denn das? Hart, aber herzlich. Ja. Da kommst du nach Hause, erste Abendshandlung, erstmal zack, bumm, on the rocks, irgendwas. Bei jedem Bessergestellten gab es eine riesen Bar zu Hause und da ging es immer nur um harte Alkoholiker und gar nicht so sehr um irgendwie mal einen Wein oder so. Wenn du dir heute mal den Tatort anguckst, dann wird der gibt's ja immer, oder andere Krimis, die es im deutschen Fernsehen gibt, ja, das ist ja, da habt ihr abends mal noch gut Wein getrunken hin und her, aber so, dass halt einer wirklich, also sobald einer Schnaps in der Hand hat, dann ist es irgendwie, ist es Teil der Storyline und es geht irgendwie um Alkoholismus.
Findest du scheiße oder findest du es richtig? Also findest du diesen bewussten Umgang mit Alkohol, Wein oder dieses bewusste Ausgrenzen, oder findest du, es ist ein Teil der Gesellschaft und ähnlich wie ihr damals eben viel gegessen habt in der Familie,
apropos,
viel
getrunken immer, ne? Habt,
du trinkst alleine, ne?
Ja, danke. Ich trinke wirklich alleine. Okay. Wie machen wir das? Also wir könnten, willst du tatsächlich diesen probieren?
Ich probiere auch gerne was anderes. Du hast was mitgebracht, du warst ja viel unterwegs.
Ich war viel unterwegs und habe so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe einen, der auf der anderen Seite, der, warte mal, ist da links, rechts, also dort der,
ja.
Da war ich im Tschechischen, zugegebenermaßen ist das ein Steinwurf von Österreich entfernt und habe da auch viel darüber gelernt, dass die Tschechen ja viele Dinge für die Österreicher inzwischen produzieren und die haben mich schwer beeindruckt. Das Weingut an sich und auch so die Ambitionen, die sie haben, sehr im Fokus der Amerikaner, lustigerweise. Und ja, den könnten wir probieren.
Jo. Aber es ist ja schön, dass du allein trinkst. Das ist jetzt
das zweite stehen,
Glas. Ich dachte irgendwie, dass die Form der Höflichkeit kommt und ich wollte nicht nachfragen, aber...
Du versuchst mir die ganze Zeit zu erklären, dass du am Trinken eigentlich keinen Spaß hast. Deshalb habe ich gedacht, naja. Aber es stehen genügend Dinge da. Ich würde dir den dort empfehlen. Sollten wir darüber sprechen? Also wir sollten einfach trinken und vor allem du.
Ja, ich glaube, sonst wird es jetzt wieder zu technisch und dann sind wir wieder ein bisschen zu verkauft. Beziehungsweise musst du mir wahrscheinlich erklären, was und wie und wo. Und dann wird deine Stimme so tief und dann wird das Ganze
wieder so ernst. Ich verstehe. Das will ja auch alles keiner.
Lieber Lars.
Insofern, lass uns anstoßen, auch eine alte Unsitte. Ein trotzdem immer wieder schönes Geräusch. Ja. Übrigens schöne Gläser.
Danke. Danke, danke.
Das war ja deine Edition, ne? Aber das ist nur so eine marketingtechnische Randbemerkung. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren dabei, dass jetzt Tageslicht ist und eigentlich in dem Sinne schon eine relativ gute Zeit fürs erste Glas Wein. Könnte man glauben, meinen und finde ich in der Tat manchmal so. Insofern, wenn wir Weinproben haben, haben wir die ja meistens am Tag. Also haben die nicht abends, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern die besten Weinproben und nicht, weil wir am meisten schaffen, sondern weil wir da am eigentlich sensorisch offensten sind gegen 10, 11 Uhr.
Total. Ich bin auch, also am Tag macht das, man schmeckt mehr. Und man ist noch so halbwegs, ist das irgendein physiognomisches
Problem? Morgens bist du auch größer als abends. Abends bist du auch ein bisschen kleiner.
Außer bei dir, du bist immer klein.
Ja, ich bin immer klein. So sind morgens wahrscheinlich auch die Geschmacksnerven größer, dann Quatsch. Scherz beiseite. Morgens ist man einfach sensorisch viel offener, wenn man noch nicht den ganzen Siff des Tages hat und die ganzen Eindrücke vom Tag und die ganzen Gedanken des Tages in sich tragen hat. Und man kann sich mehr auf den Wein einlassen. Man ist viel, viel differenzierter, viel nuancierter in seiner Analyse. Und somit sind eigentlich die meisten professionellen Weinproben vormittags angesetzt oder mittags angesetzt.
Wobei ich mich jetzt ich überlege gerade, ob es Sinn macht, morgens schon am Anfang Wein zu trinken. Aber ich möchte mich eigentlich nicht schon direkt morgens um 9 aus dem Tag verabschieden.
Man muss sich aber auch nicht aus dem Tag verabschieden. Manchmal ist es einfach.
Ja, ich muss mich aus dem, also ich verabschiede Grund, mich aus meinem, beziehungsweise aus meinem Tagwerk schon. Also wenn ich tatsächlich in der Weltgeschichte unterwegs bin und irgendwelche Filme produziere und drehe, und ich weiß, der Dreh läuft bis, keine Ahnung, bis 18 Uhr. Und ich habe um 9 das erste Gläschen in der Hand, dann weiß ich nicht, ob ich das voller Professionalität bis zum Abend durchziehen kann.
Ich denke, oder? Die Leute um dich herum genießen es, weil du nicht mehr so streng bist. Also wirkst dann ein bisschen entspannter, was natürlich der Alkohol dort auch mit sich
bringt. Das mag durchaus sein. Strenge ist ein Thema.
Ich bin da auch massiv gespalten. Also eben aufgrund
Ich würde mich aber nicht als streng, ich würde mich als fokussiert bezeichnen.
Ja, aber vielleicht nicht so kreativ.
Oh, das weiß ich nicht. Es gibt ja da ganz viele, die ihre Probleme besser ertragen können mit Alkohol oder die der Meinung sind, also Künstler sind das grundlegend, mein Vater ist Schriftsteller, also alle der Meinung, dass man mit Alkohol kreativer sei.
Aber ich komischerweise haben sicher. Auch alle Kreativen getrunken. Also ich kenne kaum einen Kreativen, der nicht aktiv trinkt.
Ja, aber ich bin da, es gibt ja auch große Politiker, die das Trinken begründet haben, weil sie nachts oder abends, weil die Geister kamen, also die Geister der Entscheidungen. Und ich glaube, das ist gerade bei vielen Künstlern, ich glaube, kreativ sind die von Hause aus, dass der Geist ist, wie er ist. Aber der ist so aktiv, das weiß ich von einigen und ein Stück weit geht es mir manchmal selber so, dass du, in deinem Kopf ist wahnsinnig viel los. Und dann ist es die Frage, wie geht man damit um? Ja, der eine benebelt, um es alles nicht mehr so, oder um sich da von sich selbst ein bisschen zu erholen. Da gibt es durchaus viele. Und man hat ja, wenn man zurückguckt auf die Trinkkultur der vergangenen Generationen, da wurde sehr viel und sehr hart getrunken. Also wenn ihr jetzt in die, sag ich mal, schaut. Beethoven war jemand, der, also Beethovens Vater war schwerer Alkoholiker, er selbst war auch so hart dran. Oder wenn du auf diese, keine Ahnung, auf die Surrealisten, auf wie sie alle heißen, oder Picasso etc. Die haben alle echt, da war schon, die haben gut getrunken. Sehr gut.
Ist das für dich problematisch? Also bist du ein Problemtrinker?
Wenn ich Probleme und Sorgen habe oder wenn man stressig wird, trinke ich gar keinen Alkohol. Null. Weil ich dann, also
auch kein Wein, also gar kein Alkohol ist ja auch kein Wein, aber auch kein Wein. Also wenn du Probleme und Sorgen hast, könntest du nicht diese Auszeit, wo du sagst jetzt.
Ich sehe das nicht als, also ich sehe das nicht als Auszeit von meinem Problem, sondern ich sehe das dann irgendwie, wenn ich dann was trinke, weil ich einfach jetzt daran Spaß habe und der Moment toll ist, ich mit meiner Frau sitze oder mit Freunden und wir ja einfach diesen Moment genießen und ich auch irgendwie Bock habe, an diesem Wein so ein bisschen rumzuschnüffeln und an dem Getränk selbst Spaß habe. Aber dann ist es halt der Moment, die Situation, die ich mit dem Wein begleite, die mich kurz von den Problemen meines Alltags oder keine Ahnung, irgendwelchen anderen Dingen pausieren lässt. Aber wenn ich jetzt irgendwie komme, nicht abends nach Hause, kurz, mein Tag war ganz furchtbar, und kleister mir erstmal eine Flasche Rotwein ein. Auf keinen Fall. Also im Gegenteil, dann will ich nüchtern sein und will dann, wenn ich dann keine anderen Dinge tue und ich will mich mit den Problemen, dann stelle ich mich den Problemen, versuche das irgendwie zu lösen oder irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber jetzt bin ich so der Wegrenner. Und das sich dann zu benebeln mit was auch immer, und dann ist es in erster Linie eine Benebelungsmethode. Nee, das ist nicht meine Baustelle.
Ich finde das extrem bedauerlich, aber ich finde es richtig scheiße, dass Wein Alkohol hat, weil wenn du das eine proklamierst und wenn du das einen förderst und alles hochjubelst, dann bist du eben automatisch ein Befürworter des Alkohols. Und
ich bin der größte Gegner des Klimawandels im Sinne des sich nach oben entwickelnden Alkoholgehalts von Weißwein, weil das man immer weniger trinken kann.
Das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, was ich gesagt habe.
Doch!
Nein, gar nicht.
Also ich habe verstanden, dass
also je weniger... Ich wollte damit sagen, dass Wein tolles Alkohol scheiße ist, aber Alkohol zum Wein gehört und ich das manchmal nutzen möchte. Und du erzählst was vom Klimawandel.
Ja, weil das ist für mich so, dass ich gerne mehr Wein trinken würde an einem Abend. Das aber nicht kann, weil irgendwann ist Feierabend, irgendwann ist Finish.
Das ist ja vielleicht auch, weil du schon ein bisschen älter bist. Vielleicht auch, weil du schon ein bisschen älter bist.
Ah, weil ich älter bin und selbstverständlich auch deshalb, weil ich schon morgens um 9 angefangen habe. Aber ist es wirklich so, dass ich manchmal so mit Sorge dann auf einen Riesling gucke, der dann mit 13 oder 13,5 Alkohol, Volumenalkohol irgendwie dasteht. Das ist ja echt fitter. Und man merkt es dann auch einfach ein bisschen mehr. Also als es noch so 11,5 waren, war es irgendwie auch okay. Ja, dann könnte noch, da wäre jetzt mal über den ganzen Abend betrachtet, das wäre ein Gläschen schon noch mehr mit drin gewesen. Ist so mein Gefühl, vielleicht bin ich aber tatsächlich älter. Ja, also lass uns über das Alter nicht weiter sprechen.
Ich finde es aber gut, damit offen zu gehen und einfach so auch einen Mittelweg zu finden. Also sich dessen bewusst zu sein, dass Alkohol drin ist, Alkohol ein Problem werden kann, wenn man es nicht handeln kann. Aber es kann eben doch ein guter Freund sein oder ein guter Begleiter oder Wein kann ein schöner Begleiter sein oder eben seine Einzigartigkeit leben, um darauf zurückzukommen. Findest du das... Unterbrich mich ruhig.
Ich kann dich doch nicht einfach unterbrechen, ja.
Also findest du, dass es in der Tat ein Gesellschaftsproblem ist, Wein trinken? Oder dass es eben auch eine gesellschaftliche Leidenschaft, ein Luxus? Oder dass das eben nur höhere Schichten oder niedrigere Schichten? Oder
ich finde Wein? Tatsächlich, ist das noch was anderes. Also das ist, was du vorhin schon gesagt hast mit dem Bier und eben auch Schnaps. Und wenn man sich abends in einer großen Gesellschaft mit Wein rüber wegbeamt, dann ist das für alle in Ordnung, ne? Weil es ja so ein kulturvolles Getränk, das ist ja auch so ein Trinken mit Niveau. Wenn man die gleiche Menge Alkohol nominell zu sich nehmen würde, aber in Form von, keine Ahnung, Schnaps oder Bier, ja, gucken einen, und man ist dann so ein bisschen beschwibbert, dann gucken alle ganz grimmig und denken, oh Gott, was ist das für ein Prolet? Also das, finde ich, ist eine lustige Sache. Also jetzt mal rein nominell, ich habe jetzt keine Ahnung. Also wenn ich abends eine Flasche Wein trinke, wie viel Bier sind das? Du bist doch der Experte.
Immer einfach mal das Doppelte.
Immer das Doppelte. Also zwei Flaschen Bier, nee. Also wenn nur sie, also
keine Ahnung. Nein, das ist dreifach sicherlich.
Keine Ahnung, also eine Flasche Weißwein gegen 4-5 Bier oder irgendwie sowas. Und dann haben wir so leicht einen sitzen.
Bei einer Flasche Weißwein leicht einsitzen ist gut.
Ja, über die Jahre hat man ja. Ja, also kann zwar noch irgendwie halbwegs gerade auslaufen, aber redet schon so ein bisschen Unsinn. Also mit Bier ist, wenn die Menschen dann irgendwie eher, ach Mensch, was soll das denn jetzt? Dann hat er wieder ein zu viel getrunken und man denkt, es ist so ein weinseliger Abend, wenn schön. Also das merke ich schon, ist eine andere.
Finde ich witzigerweise auch, wenn Leute kommen und sagen, ich habe gestern über einen Durst getrunken oder habe mir einen Schnaps zu viel reingehabt, dann denkt man, oh Gott, der hat ein Problem. Wenn jemand sagt, wir haben gestern 3 Flaschen Wein pro Person getrunken, dann wow, Respekt. Das war ein schöner Abend.
Und das, Gott, das gab es auch schon, ja, das ist hart.
Die Denkweise ist da ganz...
Wenn ich aber auch jetzt mal schon an Abende bei dir, also die seltenen Abende bei dir, und man probiert und du kommst noch mit dem und noch mit jenem und hin und her, da kommt echt viel zusammen. Also gerade wenn man unterschiedliche Weine und versucht noch irgendwie... Ach Mensch, guck mal, das mal, ich weiß, das magst du noch und probier nochmal das jenes, da kommt, das ist viel.
Gibt es für dich einen Ort, wo du sagst, da würde ich gerne mal 24 Stunden Wein trinken?
Das ist eine komplizierte Frage. Also erstens mal grundlegend alle wunderschönen Orte, die mir so einfallen. Also
echt, du würdest in der Karibik am Strand gerne Wein trinken?
Moment mal, mein Satz war doch noch gar nicht zu Ende. nee, tatsächlich, am Strand nicht. Aber ich habe die große Ehre, immer viele lustige Orte und sehr schöne. Gerade mache ich übrigens eine Reise für einen deutschen Autohersteller und durch 26 Länder.
Du darfst sagen, welche, oder?
Ja, ich darf sagen Porsche. Und wir fahren durch 26 Länder, Ost- und Mitteleuropa und ein bisschen auch Asien und so weiter. Also es geht bis nach Kasachstan, Usbekistan.
Was hat das mit Wein zu tun?
Da gibt es wahnsinnig tolle Orte. Und an diesen wunderschönen Orten, da kann ich mir auf jeden Fall immer vorstellen, also auf einem Berggipfel oder und da kann ich sitzen und trinken. Oder meinst du jetzt Weingüter, auf denen man sich einnistet und einfach den Keller aussäuft? Ja,
grundsätzlich, wenn ich darauf nochmal eingehen kann, also wenn du einen schönen Ort...
Ich verbinde übrigens Weintrinken immer mit schönen Orten. Also es ist tatsächlich so, dass es auch auf dieser Tour, wenn man jetzt bislang 10 Länder bereist, dass wenn man an einem ganz tollen Ort ist, also auch so die ganze Crew, und wir sind also auch ein anderer Autohersteller ist da mit dabei, nämlich Volkswagen, und die haben uns so einen Kalifornier mitgegeben, der einen eigenen Kühlschrank hat. Und in diesem Kühlschrank lauern tatsächlich immer mal ein paar Weißwein oder für die Jungs auch ein Bierchen, weil die eher so Bier trinken, ich nicht so. Und dann, wenn die tollen Orte sind, sagen wir, Jungs, komm, wir halten an. Stühle raus, aufgestellt und wir genießen jetzt diesen Moment. Gerade wenn dann irgendwie mal die Sonne untergeht oder sie geht. Also wir haben ja auch viele Morgendrehs, ja, auch da. Nee, Spaß beiseite. dann ist es, dann sagen wir, komm, das ist dann auch so eine, das berechtigt und befähigt zum Pause machen. Ja? Sagst du, komm, lass uns einen Break machen. Und da gibt es viele tolle Orte, wo ich gern auch noch mehr getrunken hätte. Wir mussten dann leider weiter, weil es einfach so schön war.
Das ist dann die Vino-Rette-Pause sozusagen.
Absolut. Und ja, also es ist, finde ich, das liegt sehr nah beieinander. Ein schöner Ort, ein toller Moment, Belohnungssystem. Ja, das ist wieder so der Alkoholsucht.
Ja, vielleicht gar nicht. Vielleicht einfach auch dann, ja, dass du den Moment leben kannst. Also du kannst dich in den Moment fallen lassen, du kannst den leben.
Herrlich.
Und das ist mein Problem. Da bin ich eben anders. Wenn du mir einen Wein hinstellst, so wie den jetzt gerade, dann werde ich zum, kannst du dir das vorstellen, zum Autisten.
Dann neigst du ja ohnehin leicht dazu.
Die Welt um mich herum. Und ich tauche in diese eine Weinwelt ein und muss den riechen, schnuffeln, trinken und kann dann, kann und möchte an nichts anderes denken. Daher kann ich diese Entspannung und diese entspannten Orte mit Wein, mit denen ich teilen.
Ich finde, dass auch ein großer Wein sich manchmal der Situation unterordnen muss und auch,
auch mal kurz zu. Ich muss mich dem Wein unterordnen. Also wenn ich einen besonderen Wein habe, muss ich mich den Wein unterordnen, bin der Betrachter und kann ihm vielleicht den Wein steuern, kann dem Wein helfen, sich total zu öffnen. Also so wie ich als das ist deine Branche, als Beleuchter einem großen Künstler devot gegenübertreten muss und den perfekt ausleuchten muss.
Nee.
Oder als Zuschauer dem Künstler die Chance geben muss und versuchen muss, ihn zu verstehen.
Das ist vielleicht das Gen des Gastgebens in dir. Ich muss ja auch mal ein Kompliment machen. Du bist einer der großartigsten Gastgeber, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Und ich habe inzwischen du hast ja schon ein bisschen was zum Trinken, um sie da runterzuspülen. Und ich habe in meinem Leben schon viele Gastgeber erlebt und das ist bei dir schon außergewöhnlich. Vielleicht ist es aber tatsächlich das Gastgeben, das Emporheben.
Er hat mich sehr, aber das kann ich so nicht stehen lassen, weil ich möchte ja dem Wein kein Gastgeber sein.
Und du hebst ihn ja auf eine Bühne in dem Moment. Also wenn du mit dem Beleuchter-Dingens kommst.
Ich ordne mich devot unter. Wenn ich Gastgeber bin, ordne ich mich ja nicht devot unter. Sondern ich versuche ja, den anderen auf einer Ebene zu verstehen. Aber das ist vielleicht eine
viel ausführlichere... Was in deinem Geschäft auch nicht mal leicht ist, aber...
verstehst du, was ich meine? Wenn ich den Wein, ich möchte den Wein extrem akribisch analysieren und distribuieren ihn in seinen Facetten greifen, verstehen, tiefsinnig verfolgen. Und nicht einfach so trinken.
Mit fetzigen Worten beschreiben, ja, da bist du ja auch groß drin. Also ich erinnere mich an die 90 Kilo schwere Ballerina, die übers... Also, hatte ich ein schönes Bild übrigens. Da ging es um einen Rotwein von Proschwitz, glaube ich. Darf man das sagen? Ja, wahrscheinlich schon.
Du darfst alles sagen.
Du bist dran.
Ja, eigentlich ging's darum, dass ich die Momente, die du eben gerade skizziert hast, bewundere. Wenn du mit dem Van vorbeifährst, Stühle raus, Flasche Wein auf und Frühstückskaffee.
Aber dann ist es doch trotzdem so. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, sitze in der Toskana, hier, du kennst auch, das war es auch schon mal bei mir da, das Kloster, das alte. Wenn du da sitzt, guckst irgendwie abends auf Luca die, und sprichst, da hast ein Gespräch mit einem tollen Musiker, Menschen, keine Ahnung, irgendwem.
Dann gehe ich
und machst einen Wahnsinnswein auf. Ja, irgendwie pubbelst irgendwie den...
Ich die Gläser, gehe dann weg von der Aussicht, setz mich an den Tisch und bin mit dem Wein.
Das war so falsch. Setzt man sich raus auf die Terrasse, guckt auf den Abend, guckt auf die Stadt, guckt auf das Tal, hat ein tolles Gespräch und hat dann die große Gnade, einen Weinkeller zu haben, darunter zu schlurfen, deinen Chateau Margaux rauszupopeln, den super aufzumachen und dann in den Momenten sozusagen, wo man dem anderen zuhört, wenn der andere spricht und man selber gerade nichts, also man auch, es überhaupt möglich ist, was zu trinken, dann demjenigen zuhört und manchmal vielleicht auch ein bisschen abschweift,
weil man gerade so zum Trinken, weil so viel redest du.
Ah, herrlich. Ne, ja, also ich baue dann mal so Kunstpausen ein, ja, und übergebe den Staffelstab, damit ich in Ruhe meinen Wein trinken kann. Und passiert mir auch manchmal, dass ich dann so im Wein versinke und kurz den Faden im Gespräch verliere. Das passiert schon mal.
Also kann ich nicht, will ich gern können, kann ich nicht.
Das ist schade, wenn ich das so
durchaus,
in aller auch Kürze zusammenfassen darf.
Vermisse ich total und ich würde mich dann eher an die Bergkuppe setzen oder würde mich mit dem neben mir dorthin setzen, würde den Wein aber nicht als Wein trinken, sondern als Entspannungsgetränk und würde dann rausschauen. Also das ist für mich dann kein Wein mehr. Das ist für mich irgendein... Ich würde dann kein Bier trinken, weil ich den Geschmack des Weines dann schon mag, aber das ist für mich dann kein... Weißt du, was ich meine? Also die Größe des Weines kommt dann...
Ich begreife die Tragödie jetzt gerade langsam.
Nicht rüber, bitte?
Ich begreife diese Tragödie, die da
eigentlich... Ja, das ist schlimm. Alter. Kennst du jemanden, der mich behandeln kann? Nein, ich würde auch nicht zu verkopft rangehen. Und das ist, was ich eigentlich jedem versuche zu vermitteln, nicht zu verkopft an den Wein ranzugehen. Den Wein einfach zu genießen, sich daran fallen zu lassen und ja nicht zu technisch zu werden. Schon die nächste Ebene. Also wenn du sagst jetzt, ich mag Wein... Ich finde Wein toll, ich mag den Geschmack und ich möchte meinen eigenen Geschmack kennenlernen, einfach zu verstehen, was ich daran mag und den Wein zu verstehen, aber eben nicht zu verkopfen. Ich habe das ganz oft bei Leuten, die Musik mögen. Wenn du anfängst, Musik zu verstehen, gehst du in ein Konzert und hörst die Fehler. Und das ist scheiße. Also dann nimmst du dir auch jede Freude und deswegen...
Ja, bin ich jetzt nicht ganz bei dir. Also
wo bist du dann?
Nee, also ich glaube nicht, dass nur, weil man selber vielleicht selber Musiker ist oder keine Ahnung irgendwas, dass du kein Konzert mehr hören kannst. Also das ist sicherlich, wenn ich jetzt mal auf mich selber gucke, ist es unglaublich anstrengend, mit mir Fernsehen zu gucken. Also es gibt so Freunde, speziell auch meine Frau, die sind da auch so gespalten. Also alles sowas, so journalistische Sachen, so Dokus oder Fernsehen oder also Nachrichten sowas betrifft, das ist mit mir eine Plage. Ja, mag sein, aber ich kann trotzdem, es gibt Momente, wo ich ganz entspannt Fernsehen gucken kann oder andere Dinge und da völlig fein mit der Welt bin und auch als Musiker, also auch wenn du bestimmte Dinge sehr, sehr oft gehört hast und genau weißt, wie Rachmaninoff 2 Klavierkonzert klingen muss, und man hat sicherlich auch andere Meinungen, aber dennoch kannst du bewundernd in einem Konzert sitzen und hast da viel Freude dran. Also mein Ziehvater zum Beispiel ist Dirigent und eine meiner besten Freunde ist Dirigent, die können da schon, klar, die dirigieren so ein bisschen mit, aber
das ist dann die nächste Ebene und das ist dann für mich die Hochkunst, einfach über vermeintliche Fehler hinwegzuschauen, aber es geht ja um diese Zwischenebene, dass wenn du anfängst, dich mit der Materie auseinanderzusetzen, anfängst Wein zu lernen, anfängst Wein bewusst zu betrachten, dass du dann eben das, was du erkennen möchtest, suchst und dich dann total verkopfst und verkrampfst. Und davon rate ich ab. Also einfach
nicht. Also Wissen ist ein Nachteil.
Dann wird man nicht so wie du. Nee. und das finde ich eben so toll.
Wenn jemand mein Gesicht hätte sehen können. Also, mag sein, dass also alles mit zu ist schlecht. Ne? Zu viel Wissen ist doof, zu wenig ist auch gut. Ja. Auch doof, meine ich.
Aber einfach die Entspannung beim Wein zu erhalten. Das finde ich aller wichtigste. Und ich glaube, das wünschen sich auch ganz viele Winzer.
Also wir haben ja mal, du erinnerst dich, bei einer unserer Dreharbeiten haben wir ja auch die Winzer alle befragt, wie das so mit dem täglichen Trinken aussieht.
Interessant, die unterschiedlichen Antworten.
War sehr unterschiedlich.
Ja, das fing an bei, ich habe da einen Prospekt von anonymen Alkoholikern.
Genau, und derjenige, der gesagt hat, nur ein halbes Fläschchen ist das schon.
Na ja, wenn wir Streit mit der Alten haben,
dann ist, schon, dann ist es schon mal ein Fläschchen oder vielleicht auch mehr.
Für jeden,
das,
genau.
War...
Ja. Ich glaube, es gibt da kein Maß, solange man sich wohlfühlt und einen Überblick behält. Aber das, was ich persönlich...
Und was heißt denn Überblick? Also das, was heißt Überblick? Also wie viel ist genug?
Wenn man relativ entspannt eine Pause machen kann und nicht den Wein als Hilfsmittel zur Entspannung vermisst. Also wenn man dabei selbstbestimmt ist.
Da muss man dem überdenken. Ja, nee. Ja, aber das ist genau der Punkt, wenn man Probleme hat oder wenn man irgendwie Stress hat und sowas, dann ist bei mir eben absolut kein Alkohol. Ich will dann nüchtern sein, muss das auch, und hin und wieder eine Pause ist auch irgendwie.
Aber ich denke, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es kein irgendwie pro Tag 0,1 und das geht halt manchmal auch nicht. Manchmal ist es toll, 1,0, eine Flasche zu. Manchmal ist es einfach toll, eine Flasche zu trinken und eben dem Gespräch beizuwohnen oder den Wein zu verfolgen oder. Und so geht es mir bei den Winzern auch. Also das, was ich bei Winzern
wundere... Also ich habe wirklich manchmal das Problem, dass ich, wenn man hat einen tollen Wein,
ja,
dann bin ich in dem Moment so richtig süchtig danach. Also ich will dann noch ein Gläschen, ja. Oh, der schmeckt so gut. Und dann vielleicht isst man noch irgendwas, also, oh, wunderbar.
Mein Leben.
Dann ist es manchmal dann auch vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber es macht mir Freude. Mhm. Zutiefst.
Ja.
Also auch wirklich das, also ich weiß nicht, ob man das dritte Glas noch genauso gut schmeckt wie das erste, aber...
Ich glaube ja und anders. Und das finde ich, geht mir bei, wenn ich irgendwie doch Whisky trinke oder wenn ich Bier trinke oder wenn ich... Es geht mir bei keinem anderen Element genauso. Also wenn ich ein Lied höre oder wenn ich ein Bild sehe, ist das dritte Mal nicht diese extreme Freude, als wenn ich ein drittes Glas von einem Wein trinke, der mich begeistert, oder wenn ich ein drittes Mal ein Steak esse. Habe ich nicht diese Freude, als wenn ich... abgesehen davon, dass man natürlich gesättigt ist, als wenn ich einen Wein immer tiefer erkunde. Oh, das ist dann wieder meine autistische Veranlagung. Ich wollte noch was sagen, du hast mich jetzt dreimal unterbrochen, dass ich Winzer toll finde für ihre extreme, entspannte Art. Und ich glaube, das ist nicht nur der Alkohol. Ich glaube, es ist diese Arbeit mit dem Wein, mit der Natur, mit der Art, etwas zu schaffen, etwas zu kreieren, eine Besonderheit zu inszenieren sozusagen. Und das können, glaube ich, auch nur Winzer.
Aber vielleicht ist es auch gerade bei den Winzern also eine seltsame Mischung. Also am Ende des Tages sind sie erstmal auch nur Bauern, ja, oder Handwerker letztlich. Mhm. Und dennoch machen sie irgendwie doch ein sehr gehobenes Produkt, das auch sehr, sehr komplex ist und doch relativ viel verlangt. Also im besten Fall hat man ja auch studiert. Oder man kann auch studieren. Ich finde die Zusammenarbeit mit Winzern übrigens immer sehr anstrengend, weil diese...
Anstrengend?
Ja, weil diese, also...
Ja, weil sie schrubbrig
sind. Nee, weil die niemals... Ich kenne keinen, den du anrufen und kannst, der eine E-Mail zurückschreibt. Die brauchen dafür Wochen.
Ja.
Weil die immer die irgendwie...
Sind, oh,
na ja, hier, da. Ja. Insofern ist das sehr anstrengend mit denen. Auf der anderen Seite, ja, mag sein, ne, dass sie einfach... Die haben ihren eigenen Kosmos. Also es ist mit meiner Familie nicht besser. Ja, das ist mein Cousin, mein Onkel, die sind... Das, wenn du von denen was willst, das... Ist, also besser schickst du einen Brief.
Also man hat das Gefühl der Zeitlosigkeit.
Total.
Und so ist es dann aber auch. Und das finde ich das Schöne, wenn du zum Winzer auf einem Weingut kommst, du bist total zeitlos. Du kommst hin, dann heißt es meistens auch, lass uns den mal probieren. 4,5 Stunden später geht man beflügelt raus. Und es ist nicht nur der Alkohol, dass man beflügelt rausgeht, sondern einfach die Situation.
Und finde ich halt aber Wein, aber auch natürlich immer dieses diesen tollen Nebeneffekt, dass die Weingüter selbst schön sind. Das ist immer die Sonnenseite von irgendeinem Berg oder irgendeiner Ebene. Also es ist immer schön.
Nein, wenn es im Tal ist. Und also ich möchte kein Winzer sein, der sein ganzes Leben auf einen Berg guckt. Ich meine, es ist ein schöner Berg, oftmals auch voller Weinreben. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin vielleicht, weil ich im Norden groß geworden bin, ich brauche das weite Land.
Ich brauche den, also hervorragend, also ich brauche den weiten Blick. Und der Blick aufs Meer ist immer noch der schönste Blick.
Wenn du jetzt im Weingut bist.
Aber dennoch sind immer so tolle, also weil ja das Wetter da ja auch immer gut sein muss, so systembedingt. Ja. Also ist ja die volle Hütte, regnerische, immer wolkig ist es nicht, sondern da scheint schon ab und zu die Sonne. Man hat immer tolle Sonnenuntergänge, die Anlagen sind schön. Oftmals sind die Weingüter dann ja auch alt, weil das seit langem bewirtschaftete Flächen, also seit langem bewirtschaftete Flächen sind. Und all diese Dinge und Insofern ist der Besuch in einem Weingut immer relativ malerisch und schön. Also nicht ohne Grund führen da immer irgendwelche Wege durch, die sonst wie heißen und all diese Dinge.
Es ist aber auch eine eigene Spezies vom Mensch und sie scheinen die Ruhe erfunden zu haben. Also die haben Tempo, die haben Zeitdruck, die haben auch Termine, Spritztermine oder keine Ahnung, Lesetermine, aber selbst wenn du in einer Lese hinkommst, sie sind zwar hektisch, aber die haben natürlich diese extreme innerliche Entspanntheit.
Es ist am Ende die Natur, die entscheidet.
Glaube ich auch, dass in der Tat die Arbeit mit der Natur ist, die Ruhe mit der Natur.
Und diese Momente, wenn du da morgens, also wenn du morgens aufstehst, also ich sehe das selber auch in meiner Familie, dass alle immer noch voller Freude und Leidenschaft morgens so ihr Handy zücken und Foto machen vom Weinberg. Oh, ist es nicht schön? Also diese eigene, also da könnte man jetzt sagen, eben, Leute, ihr guckt seit 5 Generationen, seit du gucken kannst, guckst du
auf diesen Weinberg.
Sind ja meistens mehrere, auf diese Weinberge. Was ist denn daran noch schön? Ja, aber das Licht so und dann der Sonnenaufgang da und die. Also es ist famos. Also, aber es toller Beruf. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das durchziehen könnte.
Ja, glaube ich nicht. Also das, ich glaube, man muss zum Winzer-Dasein auch geboren sein. Oder diese innerliche Ruhe in sich finden.
Aber es gibt ja immer wieder Leute, die dann der Meinung sind, sie müssten ein Weingut kaufen. Na gut, können wir später mal besprechen. Aber das ist, finde ich, eine ganz spezielle Spezies Mensch.
Es gibt auch viele, die damit wieder aufhören.
Ja, das ist das gleiche in Grün mit, du hast ein bisschen Geld in der Tasche und isst sehr gerne und kommst dann zum Schluss und musst ein Restaurant aufmachen.
War für dich aber auch immer, es war für dich nie ein Ziel oder ein Wunsch. Oder ich meine, du hast erzählt, du bist mit Geschmack groß geworden. Also ihr habt viel gefeiert, ihr habt viel gegessen, du hast ein Weingut in der Nähe, du bist viel gereist, aber du wolltest nie selber ein Restaurant haben, oder? Du wolltest nie...
Also ich liebäugle mit dieser mich selbst bewirtschaften, aber es ist einfach aus... Dafür kenne ich viel zu viele Gastronomen, niemals. Also es gibt wirklich andere Dinge, wie man sein Geld versenken kann. Ich ein eigenes Restaurant, um Gottes Willen. Ich koche auch sehr gerne. Ich würde das, glaube ich, auch hinbekommen, irgendwie 30 Leute zu bekochen am Abend. Aber wenn es dann wirklich um Geld geht, um das Überleben, dann außerdem ist man, wenn man auf diese Art und Weise zu diesem Beruf kommt, sei es jetzt irgendwie Winzer oder Gastronom, dann geht es ja so um Liebhaberei und so, man ist sofort beleidigt, wenn jemand was gegen das Essen sagt. Ja, man hat, glaube ich, gar nicht diesen Abstand dazu. Das ist ja dann die große Leidenschaft, die man jetzt irgendwie gerade umsetzt und so. Ich finde, man macht da so professionellen Abstand dazu, dass man da auch irgendwie entspannt mit umgehen kann. Und
bleib beim Film, das ist in Ordnung.
Aber ich glaube
jetzt auch. In der Zeit, die du jetzt gerade durchlebt hast, dass du durch 10 Länder gereist bist, verschiedene Kulturen kennengelernt hast, auch verschiedene Landschaftsebenen, sind wir Deutschen in Sachen Wein besonders oder besonders fortschrittlich oder besonders außergewöhnlich? Oder wir machen ja relativ gute Weine. Also wir machen ja schon
der so deutsche Weißwein ist der beste, Weißwein der Welt.
Auch im Rotweinbereich. Also haben wir mittlerweile auch Rotweine, die im dreistelligen Euro-Bereich segmentiert sind. Durchaus anständige Weine und die auch einen gewissen Weltmaßstab darstellen. Bei denen, wo warst du alles?
Also wo ich über Wein wirklich gestaunt habe, war Rumänien. Da habe ich okay, dann, also ich weiß, die Reise war jetzt ein bisschen umfangreicher, aber da war unter anderem auch Rumänien dabei, da war Ungarn dabei, war Bulgarien dabei und da war Tschechien dabei, also alles Länder, die Wein anbauen. Da sind allerdings natürlich die Weingüter meistens oder die Weinflächen, die sie haben, so klein, dass der Großteil der Dinge eigentlich im Land ausgetrunken wird und gar nicht so richtig dieses Land verlässt.
Und sonst noch? Bulgarien, glaube ich.
Bulgarien, genau. Ja. Auch da ist aber ähnlich. Ich finde, dass sie alle diese typischen Weine die machen, die sehr schwer sind, also die vor allen Dingen so den Rotwein sehen. Türkei ist so ein Thema, die sich natürlich von diesem alten Ruf des billigen Süßweins versuchen zu lösen. Aber, und da sind überall auch Winzer, junge Winzer am Start, die versuchen viel zu bewegen, viel zu verändern, sehr modern sind in ihrer Art und Weise des Ausbaus und der Behandlung, auch in Sachen PR, alter Verwalter, da bewegt sich wirklich was. Aber ich komme dann wirklich, das ist der deutsche Weißwein ist es. Also ich habe wirklich dann mit Plage, wenn wir abends essen waren bei den Dreharbeiten und man eben dann sich irgendwie einen Weißwein bestellt. Und dann ist es natürlich auch so, dass alle stolz sind, ja Mensch, hier das Fernsehteam ist da und hier probieren wir mal unseren Wein hier, das ist gleich von nebenan und so. Und du guckst halt nur, dass da denkst, ach du Jemini. Jetzt kannst du auch nicht wirklich Nein sagen, weil irgendwie alle gucken dich irgendwie an und wie gefällt er denn?
Aber
so?
Weg vom Technischen, leben die Kultur, also leben die Weinkultur? Also haben die diesen Sinn dafür oder können die es, was macht Weinkultur für dich aus? Also ich habe ja meine eigene Vorstellung von Weinkultur, drum habe ich eine Bar.
Weinkultur, Bar, stimmt, da war noch was.
Aber was ist für dich als reiner Genießer, da möchte ich dir nichts absprechen, Wissen oder eine Erfahrung, aber als reiner Genießer, was für dich Weinkultur oder was hast du dort erlebt oder vermisst, was du hier in Deutschland, was du in deiner Familie, was du
aufgrund also ich glaube, dass die Weinkultur, das ist in Deutschland auch etwas, was hier sehr hoch gehalten wird, Gott sei Dank, auch so das Trinken, das Zelebrieren, auch so, ich sag jetzt mal, Glaskultur und
wir schließen da Emdner mal mit ein.
Ja. Denn auch wie eine Flasche auszusehen hat. Also all diese Dinge, die auch da dranhängen. Da ist das noch, nein. Also da ist die Weinkultur in Deutschland.
Ist nicht.
Die gibt es auf jeden Fall. Wir waren auf Weingütern, waren auf einem Weingut, das war am Balaton.
Ja.
Das Ding gab es seit 2000 Jahren. Also da gibt es schon, wie der auch sagt, we are not the new kids on the block. Absolut. Aber so das Rundherum, also Weinkultur bedeutet ja auch, wie welche Breite der Bevölkerung trinkt Wein, trinkt das gerne, hat einen guten Zugang zu und also die Kids kommen halt irgendwie an und schnappen sich eine Flasche Rotwein und kippen mal eine Cola dazu und dann Feierabend.
Dort so passiert, oder?
Dort so passiert.
Ja gut, es passiert hier auch, aber.
Absolut dort, auch. Ja. Auch im schönen Italien habe ich gelernt, dass einer der beliebtesten Mischungen überhaupt mit Rotwein und Cola ist oder Limoncello und Fanta, was übrigens auch eine harte Nummer ist. Aber so dieses Weinkultur, auch so wie die Weingüter sind, ja, das entwickelt sich erst. Ja, also
ist immer noch, jetzt auch nach 30 Jahren.
Ja, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Ja.
Also gibt es Einzelne, die einfach ganz tolle, also in Bulgarien haben wir Sachen kennengelernt und gesehen, die großartig sind. Da Melnik ist eine der ganz großen Gegenden, war es schon immer. Groß, ja. Die haben dann in die Sanddünen, oder das ist ja so eine Sandfelsen, dann ihre Weinkeller reingebaut und versuchen das auch alles so ein bisschen mehr als Happening und ganzes Weingut erfahren und erlaufen. Aber es ist alles noch wirklich sehr beim Weinbauern.
Mhm.
Ja. Noch nicht ganz so sehr beim, ich sag jetzt mal, beim noblen Winzer. Und davon haben wir in Deutschland inzwischen ja auch schon sehr viele, mit sehr schöne Weingüter, sehr gepflegte Weingüter, wo auch die viel machen mit Essen und so weiter hin. Also all dieses, was so mutmaßlich diesem Begriff von Weinkultur so subsumiert wird, das ist da, kommt noch.
Wie gehst du da durch? Gehst du da mit einem Lächeln durch oder mit
ja, du triffst dann ja,
dass du sagst, wow, schön, was sie hier geschaffen haben, aber.
Also das sind immer alles, also das, was ich jetzt sehen durfte, immer alles hochambitionierte Winzer, die alle einen tollen Wein machen wollen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, du hast den einen, den war in Ungarn so. Die haben einfach ausnahmslos alles, die machen Sekt, also Champagner in Anführungsstrichen, und haben ausnahmslos alles, was in der Champagne nicht nietennagelfest war, gekauft. Also an jedem und sind beseelt von dieser Idee, auch unter wirtschaftlichen und marketingtechnischen Aspekten, also quasi einen ungarischen Champagner auf die Beine zu stellen. Dann triffst du eben Winzer, die ganz viel Geld in die Hand genommen haben, um durch die Welt zu reisen, zu gucken, wie läuft das in Frankreich, wie in Südafrika, wie in Südamerika, wie in Australien und lernen und lernen und lernen und kommen dann mit dem Wissen zurück, weil sie einfach den oldschool muffigen überbordenden fetten Rotwein irgendwie auch nicht mehr als das Maß der Dinge empfinden und was verändern wollen. Und da sind die Dinge auch alle ein bisschen hemdsärmlich, da ist auch nicht so viel Geld da. Du hast halt nicht, in Deutschland hast du, sag ich mal, einen Winzer aus der Pfalz oder von der Mosel, der guckt auf 3, 4, 5 Generationen zurück, die haben alle schon mal irgendwie 3 Euro verdient. Der kann sich entwickeln, der kann sich bestimmte Dinge leisten, das können die alles noch gar nicht. Ne? Die müssen da ganz viel selber zusammenschrauben und da ist noch Entwicklung, aber in ganz großen Gegenden war es schon immer.
Ja.
Die haben dann in die Sanddünen, oder das ist ja so eine Sandfelsen, dann ihre Weinkeller reingebaut und versuchen das auch alles so ein bisschen mehr als Happening und ganzes Weingut erfahren und erlaufen. Aber es ist alles noch wirklich sehr beim Weinbauern.
Mhm.
Ja. noch nicht ganz so sehr beim noblen Winzer. Und davon haben wir in Deutschland inzwischen ja auch schon sehr viele, mit sehr schöne Weingüter, sehr gepflegte Weingüter, wo auch die viel machen mit Essen und so weiter hin. Also all dieses, was so mutmaßlich diesen Begriff von Weinkultur so subsumiert wird, das ist da, kommt auch.